Also es gibt sie noch. Also so Brennereien, bei denen man nicht an den steigenden Preisen verzweifelt. Also Destillerien, bei denen du tolle Qualität bekommst, ja, aber dafür nicht gleich den Kredit aufnehmen musst. Glenfarclas ist zum Beispiel eine solche Brennerei. Oder eben Aberfeldy. In dieser Episode unterhalte ich mich daher mit Andreas Künstler von Aberfeldy. Wir sprechen darüber, warum sie selbst alte Whiskys so günstig anbieten können und wie sie eine so intensive Honignote in ihrem Whisky erzeugen. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Rhein. Aberfeldys Honigaroma ist mittlerweile ja quasi schon ein Markenzeichen der Destillerie geworden. Also das ist so markant, dass sie mittlerweile sogar das Barrels and Bees Project in Kooperation mit schottischen Imkern ins Leben gerufen haben. Und ja, dabei hatten die meisten Whisky-Fans Aberfeldy lange Zeit gar nicht auf dem Schirm. Ich meine, ging ja auch nicht, denn die Brennerei wurde im 19. Jahrhundert gegründet, um Maltlieferant für die Blended Whisky Market US zu werden. Als Single Malt war das gar nicht konzipiert. Und den Job einfach als Lieferant für Blended Whiskys machte Aberfeldy viele Jahrzehnte. Ja, es war erst so um das Jahr 2000 herum, als Aberfeldy mit einer eigenen Single Malt Linie startete. Und ja, muss ich wirklich sagen, bis heute zu einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und nun unterhalte ich mich genau über diese Whiskys, wie du sie verkostest und welche Aromen sie neben dem Honig dir auch noch liefern. Darüber unterhalte ich mich jetzt gleich mit Andreas Künstler. Viel Vergnügen mit dem Interview. Andreas, du arbeitest ja für Bacardi Deutschland und was viele jetzt nicht wissen ist, ja, dass Bacardi nicht nur dieser omnipräsente Rum ist, sondern das Unternehmen ja dahinter zahlreiche Premium-Spirituosen besitzt, darunter jetzt ja Gins zum Beispiel wie Bombay Sapphire oder eben schottischen Single Malt Whisky wie Aberfeldy. Und du bist ja jetzt eben für eben diese Premium-Whisky-Kategorie zuständig. Wie kann man sich da so dein Tagesgeschäft vorstellen?
Das ist genau richtig. Und zwar muss man dazu sagen, dass ich ja tatsächlich erst seit knapp 2 Monaten offiziell als Malt Ambassador jetzt in Deutschland für unser Portfolio unterwegs bin. Und davor ja die Rolle als Trade Ambassador regional, also Full Portfolio, auf alle Marken gearbeitet habe im Westen. Das war so von Frankfurt bis grob Bielefeld. Und jetzt mit dem Erreichen meines Traumjobs tatsächlich, muss ich sagen, ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, weil ich dachte, jetzt warst du vorher Ambassador für Full Portfolio, danach wirst du Malt Ambassador, kennst dich mit den Produkten schon sehr gut aus. Ich habe das die letzten 2 Jahre schon ein bisschen betreut nebenher. Was soll da großartig passieren? Aber tatsächlich national zu arbeiten und näher an einer Marke zu arbeiten, ist tatsächlich ein komplett anderer Schnack. Und meine Tage sehen in der Tat jedes Mal komplett anders aus. Also ich kann mich auch so gut wie nicht drauf einstellen. Manchmal bekommt man schöne Anfragen für Podcasts, manchmal bekommt man Anfragen für Zeitschrifteninterviews oder man arbeitet eng mit Agenturen zusammen, um Events und Messen zu organisieren, Tastings organisieren. Wir arbeiten immer sehr nah am Außendienst, auch was Spezialitätengeschäfte angeht und so weiter. Ja, und so. Und genau, Deutschland abzudecken ist halt natürlich schon ein sehr großes Gebiet, also einen großen Respekt an meine Kollegen da draußen, die das schon seit Jahren machen. Und ich freue mich auch schon, wenn ich die demnächst mal wieder sehe. Vielleicht kann ich mir hier und da einen kleinen Tipp abholen.
Weil du jetzt auch gerade Tastings angesprochen hast, du machst ja vor Gastronomen, Endkunden und so weiter. Das heißt, es ist ja auch ja quasi in eurem wirtschaftlichen Interesse, dass die Leute möglichst viel Freude an einem Glas Aberfeldy haben, beziehungsweise auch möglichst viele Aromen entdecken. Gibt es da Tipps und Tricks, die du den Gästen bei einem Whisky-Tastings beibringst, damit sie möglichst viel in einem Whisky entdecken, also zum Beispiel schwenken, atmen lassen, Wasser und so weiter?
Genau, also meine größte Prämisse bei Whisky-Tastings, also das war tatsächlich aber auch schon immer so, ist im ersten Moment muss Whisky Spaß machen. Das ist tatsächlich häufig ist gerade Scotch und Single Malt ist ein sehr mystifiziertes Thema tatsächlich in Deutschland manchmal noch. Und ich möchte so, dass das so, also Scotch kann und muss eigentlich auch Spaß machen, weil das ist das, was in Schottland, wenn man in Brennereien oder sich mit Leuten unterhält, das ist eigentlich so das Feedback, was man da immer bekommt. Und ansonsten habe ich da so zwei Ansätze. Also wenn ich jetzt im Endkonsumentenbereich Tastings gebe und ich weiß, ich habe sehr viele Anfänger dabei und gerade Elberfeldy ist ja tendenziell eher ein Single Malt und das ist auch gewollt so, der für den Einsteiger und als täglicher Whisky bekannt ist und auch beliebt ist, dann sage ich tendenziell eher, wenn ihr noch nicht so viele Spirituosen-Tastings oder Whisky-Tastings hattet, dann lasst den Whisky erstmal ruhen im Glas, weil wenn man schwenkt, bekommt man halt so diese sehr zitrische, alkoholische Note, die kann am Anfang erstmal sehr beißend sein, weil die Nase da einfach nicht drauf vorbereitet ist. Und bei erfahrenen Leuten, sage ich, da kann man dann durchaus schon mal schwenken, aber ein bisschen Zeit im Glas ist definitiv immer so der absolute Geheimtipp.
Funktioniert dann, Elberfeldy ja auch ein bisschen besser mit Wasser oder ist es eher, weil du sagst ja, oder wenn, dass du sagst, der Alkoholgehalt ist schon relativ niedrig, da bringt jetzt Wasser jetzt nicht so viel positive Effekte.
Also ich finde tatsächlich bei Elberfeldy fürs Mundgefühl, für die Cremigkeit und die Textur auf der Zunge bringt Wasser bei Elberfeldy, wenn wir jetzt gerade über die Core Range reden, also bei 12, 16, 21, bringt das tendenziell eher nicht so viel und fördert ein bisschen, also wenn man es macht, tendenziell eher so diese orangigen Aromen. Und bei den Wine-Finishes und bei den Exceptional Casks empfehle ich das meistens nicht, weil ich finde, wenn man ein Finish hat, oder das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass man sehr häufig mit ein bisschen Wasser die Bitterstoffe des Finishes ein bisschen öffnet. Und da finde ich das tendenziell eher ein bisschen kontraproduktiv. Aber klar, wenn man auch bei einer Elberfeldy-Fassstärke zum Beispiel, kann das schon auch mal Sinn machen. Also die Regel ist, es gibt keine Regel.
Okay. Weil du jetzt auch gerade Mystifizieren angesprochen hast und dass es in Schottland eher wirklich nur darum geht, auch in den Destillerien, dass der Whisky einfach Spaß macht und alles andere ist Nebensache. Findest du nur, dass in Deutschland wir den Scotch, vor allem auf Single Malt in erster Linie, eher ein bisschen zu verkopft betrachten und zu verkrampft auf Aromensuche gehen?
Man könnte das ist eine schwierige Frage, die kann man mit einem klaren Jein beantworten. Also ich finde, das Spannende in der deutschen Whisky-Szene ist, dass sie sich kontinuierlich am Bewegen ist. Und ich finde, gerade so in den letzten 2, 3 Jahren habe ich auch auf Messen festgestellt, dass sehr viele junge Leute dazukommen auch Interessierte, also auch so Anfang 20, also gerade, ich kann mich erinnern, auf der Interwhisky vor 2 Jahren habe ich mit sehr vielen jungen Menschen tatsächlich geredet. Das finde ich sehr spannend und das finde ich eine gute Entwicklung. Und ja, ob wir das verkopft sehen, ich meine, wenn es eine Leidenschaft ist und man einen gewissen Nerd-Aspekt hat, und da schließe ich mich absolut mit ein, weil ich in der Firma auch immer als der Nerd bezeichnet werde. Also das ist jetzt gar nicht negativ gemeint. Wenn man sich damit beschäftigt und eine Leidenschaft dafür entwickelt, dann neigt man natürlich dazu, auch gerne mal ein bisschen verkopft zu denken. Und im Großen und Ganzen finde ich, das sieht man teilweise auch an Bars, dass Scotch, außer man hat jetzt eine wirklich Whisky-fokussierte Bar, dass Scotch schon noch ein bisschen unterrepräsentiert ist. Es gibt wenige Drinks mit Scotch auf Karten, also tendenziell eher wenige. Der Gin-Hype ist ja immer noch anhaltend. Also da gibt es noch für die breite Masse, glaube ich, noch sehr viel Spielraum nach oben auf jeden Fall.
Was sind dann so Aromen, die jetzt klassisch für die Malts von Aberfeldy sind? Also gibt es da so Aromen oder auch Mundgefühl, bei dem man sagt, ja, das ist charakteristisch, das ist der Brennereicharakter von Aberfeldy?
Ja, da muss man ganz klar diese leicht kräutrige Honignote, die spielt in jedem Aberfeldy Single Malt eine große Rolle und die ist auch wichtig und die ist auch gewollt. Das ist so unser Ansatz. Elberfeldy soll bewusst ein Whisky für jedermann sein. Der soll auch weltweit funktionieren. Und da ist Honig definitiv so das absolute Schlüsselaroma. Dazu kommen noch leichte Heidekrautnoten, bisschen Orange und manchmal so Anklängen von Brioche oder Croissant habe ich auch schon häufig gehört tatsächlich.
Woher stammen denn diese Aromen? Also rein aus der Fasslagerung oder auch schon aus den Schritten vorher?
Man sagt ja immer bei vielen Brennereien und so weiter, dass extrem viel tatsächlich im Fass passiert. Das ist bei uns natürlich auch so. Aber was, glaube ich, so dieses absolute Schlüsselmerkmal ist, ist die verhältnismäßig lange Fermentation mit über 70 Stunden. Und das ist schon, wenn man bedenkt, dass so der Schnitt so bei 45, vielleicht 50 Stunden, ja, 50 ist schon eher so mittlerer Bereich, liegt, merkt man direkt, dass so 70, 72 Stunden schon eine sehr lange Zeit ist. Und das ist da, wo wir dieses kräftige Honigaroma auf jeden Fall herbekommen. Und der Rest kommt dann eben durch die Fässer.
Was ich bei eurer Fermentation noch so interessant finde, ihr fermentiert ja eure Maische sowohl im Behälter aus Lärchenholz und ja zudem aus solchen aus Edelstahl. Klar, es gibt jetzt noch andere Brennereien, die das auch so machen, aber generell ist es doch eher ungewöhnlich. Also ich meine, viele Brennereien schwören ja entweder auf das eine oder auf das andere. Also entweder, weil sie sagen, das Holz bringt durch Mikroorganismen einen ganz eigenen Charakter in den Whisky und die anderen sagen, das ist alles völliger Quatsch und Edelstahl ist deutlich effizienter im Hinblick auf Kosten und gleichbleibende Qualität. Warum fahrt ihr dabei Aberfeldy zweigleisig?
Also prinzipiell ist es so, dass wir bei Aberfeldy immer versuchen, Dinge traditionell anzugehen. Und da ist natürlich diese sibirische Lärche, ist, glaube ich, am weitesten verbreitet in der Whisky-Industrie. Tatsächlich ist es aber so, dass zwei unserer Washbacks, nämlich die aus Edelstahl sind, außerhalb der Brennerei liegen. Und da beantwortet sich die Frage schon verhältnismäßig von selbst. Das ist tatsächlich einfacher, wenn man Washbacks hat und die außerhalb der Brennerei liegen wegen der Witterung, dass die dann aus Edelstahl sind. Und da kommt noch dazu, dass die natürlich deutlich hygienischer sind. Man kann sie leichter reinigen und so weiter. Das ist tatsächlich der kuriose einzige Grund, der mir dazu einfällt.
Habt ihr dann die nach außen verlagert, weil ihr expandieren musstet, aber innen halt einfach aufgrund der Gebäudestruktur kein Platz mehr hattet? Also ist es so ein ganz profaner Grund oder liegt da noch was anderes dahinter?
Es ist tatsächlich ein total profaner Grund und es ist tatsächlich auch so, also das habe ich mal in so einem Gespräch rausgefunden, wo man gesagt hat, okay, würde jetzt einer von den innenliegenden Washbacks kaputt gehen, der aus der Lärche ist oder aus Holz, dann würde man den wahrscheinlich auch durch einen selbigen wieder ersetzen, aufgrund einfach dieses traditionellen Ansatzes. Und genau, und bei anderen Teilen fährt man eigentlich genau die gleiche Strategie. Aber in der Tat ist es so, das ist recht einfach nur ein praktischer Grund.
Und nochmal zu dem Honigaroma, den du angesprochen hast, das ist ja ein typisches Aberfeldy-Aroma. Also man muss aber auch sagen, als eine der wenigen Destillerien hebt ihr das ja so hervor, dass ihr sogar Kooperationen mit Imkern macht. Ihr habt ja da dieses Barrels and Bees Project. Aber was passiert da genau in diesem Projekt?
Genau, Barrels and Bees, das ist eine total spannende Frage, mit der ich tatsächlich gar nicht gerechnet hatte, weil wir hatten vor 2 Jahren bereits, habe ich ein Barrels and Bees in Köln durchgeführt. Und witzigerweise plane ich gerade das nächste Barrels and Bees, das in Berlin stattfinden wird. Und zwar geht es uns darum, ein bisschen Awareness für Wildhonigbienen und die Honigbiene an sich zu schaffen, weil wir natürlich mit Aberfeldy dadurch, dass wir so einen honiglastigen Single Malt herstellen, dort ein bisschen unterstützen wollen. Und tendenziell ist das natürlich, insgesamt spricht man eigentlich mehr vom Insektensterben als vom Bienensterben, aber da die Biene so das wichtigste Nutztier ist, haben wir uns da entschlossen, einen Link zu schaffen und arbeiten da mit regionalen Imkern zusammen, wie du schon gesagt hast. einfach um Bartendern und auch Endkonsumenten zu zeigen, was kann man machen mit einfachen Schritten, um dem Trend des Insekten- oder Bienensterbens ein bisschen entgegenzuwirken.
Und wenn du jetzt da Berlin ansprichst, also sind das dann Kooperationen mit Bartendern, dass ihr zusammen ja ein Projekt auf die Beine stellt, wo es auch um Cocktails geht, also Aberfeldy mit Honig?
Genau, es gibt den Golden Dram Cocktail, was letztendlich eine Abwandlung eines Old Fashions ist, indem man einen Runny Honey reingibt als süße Quelle. Das heißt, das ist ein Honig verdünnt mit heißem Wasser, damit der sich besser mixt. Und dazu kommt Angostura Bitters und Orange Bitters in einem Verhältnis von dem Old Fashioned, so wie es einem schmeckt. Und unser Ansatz bei Aberfeldy ist eigentlich schon immer auch gerade durch das Preis-Leistungs-Verhältnis, dass man damit mixen kann, darf und auch soll.
Zu dem Preis-Leistungs-Verhältnis kommen wir später noch ganz kurz drauf. Aber Aberfeldy ist wie viele andere Malt Whisky Marken, Schottlands ja auch, ein Bestandteil einer Blended Whisky Marke. Und im Falle von Aberfeldy, ja, muss ich sagen, ist das ja sogar ein ganz, ganz extrem wichtiger Bestandteil, weil es ja quasi das Rückgrat der Marke Dewars Blended Whisky ist. Wie ist da so ein Dewars Blend aufgebaut, wenn Aberfeldy da so eine, ja, mit seiner Honignote so eine richtig wichtige Rolle spielt?
Also da ist es so, dass, wie ist Dewars aufgebaut? Das ist eine sehr, 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 sehr komplexe Frage tatsächlich, die sehr schwierig ist zu beantworten. Also wir haben meistens einen Aufbau von 60% Grain Whisky in etwa zu 40% Single Malt Anteil. Kommt jetzt natürlich auch darauf an, über welchen Dewars wir sprechen. Und auch bei Dewars ist der komplette Ansatz, dass das halt auch ein sehr, sehr smoother und leichter und leicht zugänglicher Blend sein soll. Und da spielt natürlich Aberfeldy strategisch einem natürlich in die Karten. Man darf auch nicht vergessen, dass Aberfeldy explizit für Dewars gebaut wurde, um eben diesen Grundcharakter von Dewars zu erstellen. Und dann kommt bei Dewars ja noch das Double Aging dazu, was ja so das Alleinstellungsmerkmal der Marke ist.
Weil du es jetzt gerade ansprichst, ich habe beide Aussprachen schon öfters gehört. Dewars oder Dewars? Das ist noch eine schwierige Frage gleich hinterher.
Das ist noch eine schwierigere Frage. Das hat natürlich auch immer so ein bisschen lokale Abhängigkeiten. Also wir haben auch so ein bisschen dieses Dewars-Programm, wo wir sagen so, also do it aus dem Englischen, und so wurde mir das erklärt, dass das so in die Richtung der Aussprache geht. Dewars, das ist mit Sicherheit beides nicht wirklich falsch. Aber wir haben ja witzigerweise mehrere Marken im Portfolio, wo man sich über die Aussprache nicht so wirklich einig ist. Grüße nach Craig Gallicky.
Ja, genau, da habe ich jetzt auch dran gedacht. Aber es gibt ja noch haufenweise andere Brennereien, wo dann unterhältst du dich mit 5 Whisky-Fans und du hörst 5 unterschiedliche Aussprachen über die Whisky-Marke. Aber ich muss da sagen, das macht es auch irgendwie, sympathisch, wenn da jeder so seine eigene Interpretation und Färbung des Whiskys reinbringt oder der Markenaussprache. Das finde ich eigentlich immer eine ganz witzige und interessante Geschichte. Aber wie ist es eigentlich zu dieser, Geschichte zwischen Aberfeldy und, oder ich sage jetzt mal Symbiose zwischen Aberfeldy und, ich nenne es jetzt Dewars, wie du, also zwischen Aberfeldy und Dewars gekommen, weil soweit ich weiß, wurde Aberfeldy ja bis Ende des 19. Jahrhunderts schon mit der Intention gegründet, Malt-Lieferant für Dewars Whisky zu werden.
Genau, das hatte ich ja gerade schon ein bisschen angesprochen. John Dewars & Sons hat sich praktisch strategisch dafür entschieden, eine eigene Single Malt Brennerei zu bauen für Dewars, und davor hat man halt eben alles eingekauft, und ich gehe mal davon aus, dass man dann einfach die finanziellen Mittel hatte, und man hat sich dazu entschlossen, in der Nähe des Örtchens Dull, also Dull wie Boring, aus dem Englischen, ist tatsächlich auch die Partnerstadt. Das ist der Geburtsort von John Dewars gewesen. Und der liegt tatsächlich nur ein paar Meilen von Aberfeldy weg. Und du hast in Aberfeldy, in Perthshire, halt eben eine sehr, sehr gute Anbindung nach Perth, was damals ein extrem wichtiger Hafen war, um nach in die Staaten zu exportieren. Und du hast mit der Quelle, der Pitiliburn, eine hervorragende Wasserquelle vorgefunden. Und damals gab es eben halt auch noch eine Zugverbindung nach Perth. Das sieht man ja auch da an der kleinen Bahn, die noch vor der Brennerei steht. Wer schon mal da war. Es ist extrem schön da auf jeden Fall.
Wenn man jetzt mal bedenkt, das war alles Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800 irgendwas, dann war ja Aberfeldy oder ja quasi so eine Gründung als Konsequenz auf diese ganze Geschichte, die gerade in Europa ablief mit der Reblauslage, des Verlusts der ganzen Weinernte. Cognac hat darunter gelitten, Armagnac hat darunter gelitten. Also war Aberfeldy quasi einer der Malt-Destillerien, die gegründet wurden, um einfach diese Lücke zu füllen mit Blended Whiskys. War das auch so ein bisschen so der Hintergrund, was man gesagt hat, man entwickelt diesen Stil, diesen Whisky-Stil von Aberfeldy eben mit dem Hintergrund, um diese Lücke damals in Europa zu füllen? Weißt du da, was da so der geschichtliche Hintergrund war?
Tatsächlich bin ich mir, also ohne es wirklich hundertprozentig zu wissen, weil es einfach schon zu lange her ist und wir nicht vollen Zugriff auf Archive haben, weil wir ja, wie man weiß, ein paar Mal den Besitzer gewechselt hat. Gehe ich mal wirklich davon aus, dass der Ansatz war, dass das Kernprodukt Dewars einfach zu sichern und dafür halt eben den Single Malt zu liefern. Ich glaube nicht, dass von Anfang an der Ansatz war, Aberfeldy wirklich als Single Malt auf den Markt zu bringen, gerade weil Ende des 19. Jahrhunderts Single Malt praktisch auf dem Markt nicht existent war, mehr oder weniger. Es gab eigentlich im Großen und Ganzen nur Blended Scotch Whiskys.
Aber so der aromatische Stil, den Aberfeldy dann mit in den Dewars reinbrachte, der musste ja schon irgendeinen Hintergedanken haben. Also es musste sich ja schon überlegt worden sein, warum produzieren wir jetzt einen Malt Whisky für unseren Blended Whisky mit diesen und jenen Aromen. Also hast du dazu denn dann Infos, dass diese Honignote oder dieser grundsätzliche aromatische Aufbau eines Aberfeldys mit den geopolitischen und auch önologischen Hintergründen im 19. Jahrhundert kreiert wurde, oder war das wirklich, hat man sich da wirklich nur komplett nur auf den Dewars konzentriert, was man halt gerade braucht, unabhängig davon, was in Kontinentaleuropa läuft?
Also natürlich, weil du ja sagst, man hat das produziert, was man gerade braucht. Also bei einem Blend, ich nenne das manchmal auch immer gerne Design Whisky, weil man ja vorher schon einen Plan hat, wo man am Ende hin will. Und wir wollen halt eben diesen sehr, sehr weichen Grundcharakter in Dewars auch schon haben und deswegen halt eben auch das Double Aging. Und ich weiß natürlich nicht oder hundertprozentig nicht, was vorher der Leading Malt im Blend war. Aber ich gehe mal davon aus, dass es etwas war, was Aberfeldy sehr nahe stand. Und deswegen hat man dann sich was gebaut, um der Nachfrage gerecht zu werden, was eben diesen Grundton geschaffen hat. Weil, also in Dewars ist tatsächlich schon Aberfeldy auch das, schon alleine, weil es natürlich der größte Anteil im Single-Malt-Bereich ist, was man auch wirklich rausschmecken kann. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die anderen Brennereien wirklich rausschmeckt, aber im Gesamteindruck des Blends finde ich schon immer, dass man merkt, okay, alles klar, die Verwandtschaft zu Aberfeldy ist definitiv da.
Und gehen wir jetzt mal an der Stelle weg von Dewars und von der ganzen Blended-Whisky-Sache, weil ihr habt ja dann wirklich, oder beziehungsweise nicht ihr, ihr seid ja dann erst mit Bacardi später dazugekommen, aber wenn man jetzt mal Aberfeldy anschaut, hat das ja wirklich Jahrzehnte gedauert, bis dann mal der erste offizielle Single Malt rauskommt. Das war ja erst, nach meiner Info war das ja erst 1991. Und damals auch jetzt nicht wirklich so als Original Bottling, sondern damals noch eher so in der Flora und Fauna Serie, weil Dewars und Aberfeldy ja damals noch zu Diageo gehörten, deswegen als Teil dieser Flora und Fauna Serie. Und seit 1998 kam dann kamen dann erst so die ersten Singles raus, weil ihr da dann mit Bacardi Aberfeldy gekauft habt. Warum stand Dewars und Aberfeldy damals überhaupt zum Verkauf? Ich meine, sah dir Diageo jetzt da drin wenig Zukunft oder wollte man sich im eigenen Portfolio keine Konkurrenz zum Beispiel Johnnie Walker machen?
Genau, das ist richtig, was du sagst. Also auch nach meiner Kenntnis ist so das Älteste, was ich von Aberfeldy kenne, ist auch Flora und Fauna Serie Anfang der 90er Jahre. Und aber auch die anderen Brennereien haben so gut wie nichts original Single Malt abgefüllt. Das Einzige, was ich kenne, ist zum Beispiel Altmore aus den 60er, 70er Jahren, was aber unfassbar schwierig zu finden ist. Genau, der Verkauf von Diageo oder damals, das muss ich raten, United Distillers wahrscheinlich, ne? Mhm. 98 muss man sagen, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass Diageo wirklich verkaufen wollte. Und tatsächlich war es eher so, dass Diageo davor stand, ein Monopol zu haben und gesetzlich dazu angehalten wurde, okay, Jungs, wir müssen jetzt hier mal einschreiten, weil wenn ihr noch größer werdet, dann habt ihr ein Marktmonopol und das geht nicht. Und dann musste man sich entscheiden, was man denn dann an Scotch-Brennereien abstößt. Und da ist dann tatsächlich in einem zweijährigen Prozess, das ist das, was ich weiß, dass es wirklich von einem Prozess von 96 bis 98 war, wo das dann final ins Bacardi-Portfolio übergegangen ist, gedauert hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, weil es heutzutage, und da weiß ich gar nicht, ob ich das sagen darf, aber es gibt immer noch Deals und Kooperationen zwischen den Companies, weil selbst wenn man zum Beispiel noch nie Altmore als Single Malt getrunken hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder schon mal Altmore getrunken hat, weil Altmore nahezu in jedem Blended Scotch auf dem Markt vorhanden ist. Das heißt, da bestehen immer noch Kooperationen und deshalb gehe ich davon aus, dass Diageo gar nicht wirklich das gesamte Portfolio verkaufen wollte, aber es das war, was am meisten Sinn gemacht hat im Paket.
Genau. Und euer Kernportfolio ja heute, der ist, muss man sagen, ist recht übersichtlich. Also ihr habt ja dann damals angefangen, so wirklich Aberfeldy als Single Malt Marke zu vertreiben. Ihr hattet Dewars dann auch natürlich weitergeführt, auch mit Aberfeldy als aromatischen Malt Whisky Rückgrat. Aber ihr habt ja dann erstmal angefangen, das so, also Aberfeldy so separat als Single Malt Marke zu vermarkten. Und heute muss man sagen, ist ja euer Kernportfolio recht übersichtlich. Ihr habt ja gerade mal drei Standardqualitäten, also einen 12-, 16- und 21-Jährigen. Auf der anderen Seite bringt ihr jetzt ja immer regelmäßig limitierte Whiskys mit Nachreifungen, exklusiven Weinfässern wie Pomerol, Madeira und so weiter. Und damit steht ihr, ja, so wie ich das jetzt beurteilen kann, voll im Trend. Das heißt, kleines Kernportfolio und regelmäßig neue, besondere Whiskys in begrenzter Stückzahl. Fällt das nur mir auf oder sagt auch Bacardi, ja, das ist wirtschaftlich der interessante Weg und so sprechen wir auch die meisten Kunden an?
Tatsächlich ist das so. Und man muss dazu sagen, dass ja nochmal zwischen 1998, also ich weiß nicht, es gibt ja noch diese sehr, sehr bauchigen, älteren Abfüllungen, Aberfeldy 12, wo ich tatsächlich mal, und 21 findet man auch noch ab und zu welche mit dem alten Etikett. Aber man muss sich mal vorstellen, dass eigentlich von 1998 bis 2014, 15, als das große Redesign im Portfolio kam, da eigentlich auch nicht wirklich was passiert ist. Und vor 2 Jahren waren wir in Deutschland das erste Mal überhaupt auf einer Messe. Und und jetzt gibt es tatsächlich seit Anfang des Jahres ein eigenes Team dafür. Das heißt, man merkt, es geht was voran. Und aber halt, es hat ein bisschen gedauert. Aber ich meine, sonst wäre ich jetzt nicht da. Ich bin sehr happy darüber. Und wir versuchen mit Aberfeldy 12, 16, 21 halt eben in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis einen großen Markt anzusprechen, weil wir aber die Möglichkeiten haben und das Liquid und natürlich mit Stephanie McLeod, ich glaube, jeder hat, der sich mit Whisky beschäftigt, in den letzten 3, 4, 5 Jahren den Namen auch schon mal gehört, eine Top-Master-Blenderin oder Malt-Masterin an der Hand. Und wir haben einfach die Möglichkeiten, aktuell diesen Markt mit diesen sehr speziellen Finishes. Wir hatten jetzt, wie du gesagt hast, Pomerol und im Travel Retail gab es diesen Madeira Cask. Dann hatten wir letztes Jahr Pujak Finish. Und dann eben die Exceptional Cask Serien, die immer mal wieder durchkommen. Und wir haben da einfach die Möglichkeiten und können diesen Markt bedienen. Und das ist wie so eine Spielwiese tatsächlich, wo Stephanie sich mit ihrem Team ein bisschen ausleben kann und sagen kann, okay, wir haben ein sehr stabiles Kernportfolio, aber schaut mal, Elberfeldi mit Additionen von verschiedenen spannenden Fässern, und da kommen dieses Jahr auch noch sehr spannende Geschichten, kann auch anders sein.
Kannst du schon mal einen Blick in die Glaskugel geben, was da kommen wird?
Ich glaube, dafür würde ich einen Rüffel kassieren. Okay.
Na, ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Vielleicht hätte es ja geklappt.
Tatsächlich weiß ich es nicht und deswegen sage ich es lieber nicht. Okay. Es wird nochmal ein französisches Finish auf jeden Fall kommen. Das weiß ich, das darf ich auf jeden Fall sagen. Mit einer einigermaßen hohen Jahreszahl drauf. Und da wird auch in den nächsten Jahren sehr, sehr viel passieren, weil wir glücklicherweise, also gerade jetzt an die Fans von Elberfeldi und die Zuhörer, in Deutschland europaweit eigentlich einer der führenden Märkte sind tatsächlich. Da kann ich mich direkt schon mal bedanken. Das schafft firmenintern in so einem großen Konzern natürlich auch Möglichkeiten, wo man dann sagt, ah, okay, hier wird viel verkauft, hier können wir auch mehr in den Markt geben, weil das tatsächlich unter den Märkten auch immer so ein kleiner Battle oder Kampf ist. Wer kommt an den guten Stoff ran?
Ja, das ist immer mit Deutschland immer so, mir fehlt jetzt nicht das passende Adjektiv. Ich sage es einfach mal spannend, weil für manche Brennereien ist Deutschland einer der absoluten Top-Märkte. Bei manchen liegt es ganz, ganz weit hinter USA und Frankreich. Das ist immer sehr, sehr interessant, welche Brennerei aus Schottland man gerade fragt. Da hat Deutschland ganz, ganz anderen Stellenwert. Also es ist meines Wissens nach immer überdurchschnittlich, aber bei manchen ganz, ganz oben, bei manchen, ja, sackt das dann eher so ab, weit nach USA und so weiter. Also es ist immer sehr, sehr spannend zu hören, welche Einschätzung die einzelnen Marken und Konzerne von Deutschland haben. Aber was ich auch sehr, sehr spannend oder auch interessant finde an Elberfeldi, sind jetzt eure Preispolitik. Weil wenn ich mir jetzt mal eure Standard-Whiskys ansehe, da liegt euer 12-Jähriger bei, ja, Pi mal Daumen 35, euer 21-Jähriger, also dann das älteste Flaggschiff, bei circa 130 Euro. Ich meine, das sind ja quasi Preise wie früher, weil für einen 21-Jährigen nur knapp über 100 Euro zu zahlen, dafür muss man mittlerweile schon wirklich lange suchen. Warum nutzt ihr die Marktsituation nicht aus, wie das bei anderen Single Malt schon gang und gäbe ist? Weil ich meine, eure Marge wäre dann ungleich höher. Ich denke jetzt zum Beispiel nur mal an einen 25-jährigen Standard-Whisky, der vor gar nicht allzu langer Zeit für über 700 Euro und mittlerweile für über 1000 Euro verkauft wird. Mal ganz provokativ gefragt, warum lässt sich Elberfeldi bzw. Bacardi diese riesen Marge durch die Lappen gehen?
Da ist so ein bisschen die Frage, wo sollten wir da hinwandern? Und klar, mit Brexit und so weiter, die Situation ist nach wie vor immer noch nicht hundertprozentig geklärt. Da kommen täglich auch irgendwie neue Nachrichten rein. Ja, es wird irgendwie Auswirkungen auf den Preis haben. Und am nächsten Tag heißt es, es wird definitiv keine Auswirkungen auf den Preis haben. Was Lieferketten angeht, das ist natürlich alles ein bisschen schwieriger dann, und was steuerrechtliche Geschichten angeht. Aber im Grundprinzip ist es so, dass ich glaube, dass wir uns einfach unglaubwürdig machen würden. Und was, sag ich mal, ein minimal höheres Preissegment angeht, dafür haben wir halt eher unsere Exceptional Cask, obwohl man da sagen muss, dass die tatsächlich auch preislich immer noch extrem entspannt sind. Aber wie gesagt, das kommt am Ende des Tages immer darauf zurück, dass die Firmenpolitik bei Elberfeldi halt eben ist. Es ist ein Single Malt, der eine breite Masse ansprechen soll und darf und für jeden erreichbar sein soll. Und auch Asien zum Beispiel, weil du ja die USA erwähnt hast, ist auch Asien für uns ein sehr großer Markt. Und das spielt halt auf die Preisstruktur zurück. Also wir würden uns halt, glaube ich, einfach komplett unglaubwürdig machen, wenn wir kommunizieren, wir wollen einen Single Malt haben, der jedem schmeckt und der für jeden erreichbar ist, zumindest so gut wie es geht. Und dann aber einen 21-jährigen Single Malt im Core oder im Kernportfolio für 5, 6, 700 Euro raushauen würden, das würde einfach politisch von der Ausrichtung überhaupt nicht zusammenpassen.
Gut, aber das ist das ist ja dann eher so die Sichtweise, wie Bacardi mit seinen Marken umgeht, was natürlich als Whisky-Fan extrem angenehm und löblich ist, weil dadurch kommst du natürlich auch in den Genuss lange gereifter Whiskys für, ja, ich will jetzt nicht sagen für einen schmalen Taler, aber für einen Preis, der irgendwo ja repräsentativ oder vertretbar ist für so ein Genussprodukt, weil ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, wir zahlen hier es sind ja trotzdem 130 Euro für ein Genussprodukt. Das ist ja auch nicht wenig Geld, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, die Preispolitik verschiebt sich langsam so ein bisschen Richtung, ja, exorbitante Preise, bei denen einfach viele Normalverdiener einfach, ja, fast nicht mehr in den Genuss kommen von High-End-Whisky-Produkten. Findest du, da läuft gerade irgendwas falsch, wenn es solche Diskrepanzen zwischen verschiedenen Single-Malt-Marken gibt? Weil ich meine, das sind ja keine Peanuts und wir unterhalten uns ja ausschließlich über Single-Malt-Marken, die alle Top-Qualität abliefern. Also an Qualitätsunterschieden kann es ja nicht liegen.
Nein, weil wenn man auch zum Beispiel in Schottland mit Leuten in der Brennerei spricht, also da gibt es ja nicht so diesen Kampf, wie zum Beispiel, wo man sagt, okay, ich trinke jetzt nur Laphroaig oder ich trinke jetzt nur Artbeck, sondern ich meine, wir reden hier um was aktuell, das weißt du wahrscheinlich besser, 130, 140 Brennereien, irgendwas um den Dreh rum. Und so viele Leute sind das ja gar nicht im Großen und Ganzen, die da wirklich in der Brennerei arbeiten und die verstehen sich alle auch untereinander. Und die Preisgestaltung hat natürlich wesentlich mehr Faktoren, tatsächlich auch, welche Company steht dahinter. Und bei Bacardi sagt man halt eben, ich meine, wir haben ja auch andere Marken, da läuft das ein bisschen anders, aber gerade so im, sag ich mal, im 12-jährigen Bereich sind wir eigentlich immer sehr gut dabei, was den Preis angeht und sehr fair meiner Meinung nach auch, um da einen sehr guten Wettbewerb darstellen zu können.
Wie läuft da so die Fassreifung eigentlich bei Aberfeldy ab? Also du hast jetzt vorhin schon so exklusive Nachreifungen angesprochen, aber habt ihr so bei, gehen wir jetzt mal wieder zu eurem Kernportfolio, habt ihr das so eine Standardvorgehensweise, dass ihr jetzt zum Beispiel sagt, der Großteil lagert in Ex-Bourbon und ein kleiner Teil in Ex-Sherry oder komplett nur Ex-Bourbon? Also was ist so typisch für Aberfeldy?
Genau, also typisch für Aberfeldy ist Großteil Ex-Bourbon, dann kleiner Anteil Ex-Sherry. Prozentual kann ich dir das nicht genau sagen, weil ich meine, auch Single Malt folgt jetzt nicht hundertprozentig einem Rezept, sondern einem Geschmacksprofil. Das heißt, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, es ist eine 80-20-Einteilung oder eine 70-30 oder so. Was aber auf jeden Fall hervorzuheben ist, und manchmal in Tastings habe ich das, dass Leute sagen, ich kann hier so ganz am Ende so ein kleinen Touch Rauch erkennen. Tatsächlich kommt aber bei Aberfeldy kein Smoking der Gerste zum Einsatz. Aber das ist so ein wichtiger Kernpunkt, dass unsere Ex-Bourbon-Fässer für Aberfeldy im Kernportfolio alle Reacher-Fässer sind. Und daher halt nochmal dieser relativ kräftige, honiglastige Geschmack betont wird. Und daher kommt dann so ganz am Ende so ein minimaler Touch Rauch manchmal zum Durchschein.
Also wenn du sagst Return, damit meinst du halt extrem stark ausgebrannt?
Ja, ob wir jetzt, das muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht, aber also unsere Cooperages bekommen die Fässer und die werden nochmal aufbereitet und dann, ich glaube, eher auf so einem mittleren Charring-Grad ausgebrannt. Ich glaube jetzt noch nicht, dass wir so in dieses High-End-Level reingehen.
Okay. Andreas, das waren jetzt ja wirklich sehr, sehr, sehr interessante Infos über Aberfeldy und ja, über so die bisschen so die preispolitische Einschätzung von dir zum Markt und wie die Aromen bei Aberfeldy und US zustande kommen. Ich danke dir wirklich für deine Zeit, die du mir geschenkt hast für das Interview. Also ich danke dir vielmals und freue mich auf das nächste Interview über eine zu eurer anderen Marken im Portfolio.
Ja, ich bedanke mich auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist tatsächlich auch das erste Mal, dass ich sowas machen durfte. Und ich bin ja natürlich auch seit längerem auch im Eye for Spirits der Facebook-Gruppe unterwegs und freue mich tatsächlich riesig auf das Feedback. Und genau, und das nächste Mal sprechen wir dann über eine andere Marke. Da freue ich mich auch schon drauf.
Sehr gerne, der Termin steht schon und
Genau.
freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Andreas, ich wünsche dir eine schöne Zeit und nochmals vielen Dank.
Das wünsche ich dir auch und bis bald, Philipp. Dankeschön.
Was Aberfeldy für mich heute so spannend macht, ist die Tatsache, dass es ja so noch irgendwie ein Geheimtipp ist. Also das und die Tatsache, dass die Preise deren Malts wirklich fair sind. Möchtest du nun noch mehr Hintergrundinfos über Brennereien wie Aberfeldy und andere schottische Destillerien haben? Ja, dann folge dem Alpha Spirits Whisky Podcast einfach in deiner Podcast-App. So bleibst du auf dem Laufenden, sobald eine neue Episode erscheint und hilfst uns, den Podcast weiter für dich zu verbessern. Viele Grüße und bis nächste Woche, Philipp.